war schön.
Ja, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Baustelle Berufsfachschule. Es ist eine neue Education-Folge und wir befinden uns heute an der ETH Hönckerberg bei Lorenz Hurni, Professor für Kartografie am Institut für Kartografie und Geoinformation. Hallo Lorenz.
Ja, hallo zusammen.
Herzlichen Dank für deine Zeit, die du dir nimmst, für ein paar Fragen zu beantworten. Vielleicht zum Einstieg, was sind deine Aufgaben hier am Institut? Was macht das Institut hier überhaupt?
Ja, wie eigentlich üblich an der ETH Zürich ist auch unser Institut vor allem in Lehre und Forschung tätig. Also wir bilden einerseits Geomatik-Ingenieurinnen und Ingenieure an der ETH aus in unserem Studiengang raumbezogene Ingenieurwissenschaften. Und dort sind wir dann zuständig für die Ausbildung in Kartografie, wie es der Name sagt. Wir sind zu zweit am Institut, also zwei Professuren. Ich beschäftige mich mit der Kartografie mit meinen Mitarbeitenden. Und Martin Raubal ist Professor für Geoinformationsengineering. Also er ist eher für den GIS-Teil zuständig, für die Geoinformationssysteme. Er also eher mit der Analyse von Geodaten und wir eher mit der Visualisierung. Und wie gesagt, wir machen Lehre. Einerseits bilden wir die Studierenden aus und andererseits dann eben auch Forschung. Da haben wir Doktoranden, die Forschungsprojekte durchführen im Bereich der Kartografie. Und vielleicht als etwas Spezielles betreuen wir noch zwei Atlanten. Also wir haben auch die Redaktion von zwei Atlanten bei uns am Institut angesiedelt. Der Schweizer Weltatlas, das ist der offizielle Schulatlas der Schweiz. Mhm. Und der Atlas der Schweiz, das ist der Nationalatlas, der sich vor allem mit Themen beschäftigt, die die Schweiz betreffen.
Okay. Wir werden später zu diesen beiden Produkten noch ein bisschen genaueres hören. Wie bist du zur Kartografie gekommen?
Ja, das hat eigentlich schon in der Primarschule begonnen, würde ich sagen. Also da bin ich relativ früh mit Karten konfrontiert gewesen, Landeskarten. Mein Vater hatte die immer dabei, oder wenn wir da irgendwo im Gelände draußen waren am Wandern. Und später habe ich dann auch von eben vom Schulatlas gehört, den auch gesehen, den damaligen Schulatlas, der noch von Professor Eduard Imhof redaktionell betreut wurde. Und das hat mich dann fasziniert, diese Karten. Habe dann selber auch Karten aufgenommen im Quartier, so von Hand quasi, das Quartier kartiert. Im Gymnasium natürlich, Geografie war so eines der Lieblingsfächer natürlich. Und ich wollte dann aber bewusst nicht Geografie studieren, sondern habe ich für ein ETH-Studium entschieden. Vielleicht auch nicht zuletzt deswegen, weil eben Imhof von der ETH kam. Und so bin ich dann hier gelandet im Studium. Mhm. Habe dann später doktoriert. Ja, und jetzt bin ich wieder da, schon seit 30 Jahren im Amt.
Schön. Eine große Frage, die man sich stellt, es geht ja für unsere Hörerinnen und Hörer aktuell im Unterricht ja auch um Pläne und Karten. Was unterscheidet eigentlich eine Karte von einem Plan?
Ja, ich würde sagen, es ist vor allem der Maßstab, oder? Der Plan ist eine relativ genaue Abbildung der Gegebenheit, die mich interessiert. Das kann ein Stadtplan sein, das kann ein Grundbuchplan sein, wo alle Parzellen eingezeichnet werden. Und da werden im Wesentlichen diese Informationen in Form von Koordinaten im Gelände aufgenommen und dann einen bestimmten Maßstab einfach auf dem Plan abgebildet. Man spricht dann von grossmaßstäbigen Plänen, die eben sehr viele Details zeigen. Grundbuchpläne beispielsweise 1 zu 500, aber zum Beispiel Architekturpläne einer Wohnung, eines Hauses, die sind dann natürlich noch viel grösser. Mhm. Und bei den Karten würde ich jetzt mal sagen, da sind es eher die kleineren Maßstäbe, vielleicht 1 zu 10.000, 25.000, 50, 100.000 und dann bis zu den ganz kleinen Maßstäben in Atlanten 1 zu 1 Million, 30 Millionen und so weiter. Und da gibt es dann eben schon Unterschiede, wie man mit den Plänen umgeht bei der Erstellung und wie man mit den Karten umgeht. Das ist dann teilweise ein anderer Produktionsablauf dabei.
Und ich denke auch so ein bisschen der Inhalt. Kann man vielleicht sagen, dass eine Karte eher allgemeiner ist und ein Plan eher ein thematisches Gebiet abdeckt? Oder wäre das eine falsche Aussage?
Ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt so sagen. Also es gibt auch thematische Karten, Weltkarten, die irgendein Thema Landwirtschaft, Geologie, Vegetation, Klima und so weiter anzeigen oder darstellen. Und bei den Plänen, eben wie gesagt, ich würde eher sagen, es ist der Maßstab. Oder? Es gibt ja natürlich schon auch thematische Pläne, also ein Grundbuchplan, der eben die Parzellen, Gebäude und so weiter anzeigt im großen Detail. Aber auch zum Beispiel ein Zonenplan, oder, der die Nutzung des Bodens vorschreibt in einer Gemeinde. Also wo darf ich zum Beispiel wie hoch bauen, welchen Typen von Gebäuden darf ich erstellen. Das wäre dann auch ein thematisches Beispiel. Und bei Karten denkt man dann natürlich oft an die topografischen Karten, oder wie sie die Landestopographie Swiss Topo herausgibt. Und da kann man dann schon sagen, dass es eine Mehrzweckkarte ist. Also die topografische Karte bildet mehr oder weniger das ab, was ich auch in der Landschaft sehe, also Gebäude, Wälder, Flüsse, sonstige Infrastruktur, Geländeformen in Form von Höhenkurven, also das, was ich so wahrnehmen kann. In dem Sinn gibt es keinen ganz spezifischen Zweck für eine topografische Karte, sondern sie dient einfach ganz allgemein zur Orientierung und auch als Grundlage für andere, zum Beispiel thematische Karten, die ich auch darüber legen kann, über die topografische Karte.
Du hast ein paar Mal den Maßstab angesprochen. Interessant ist ja da, wenn du von kleinen Maßstäben sprichst, ist ja das Bild eigentlich groß, die Abbildung. Also die Zahl ist klein und große Maßstäbe, jetzt habe ich ein Durcheinander. Wie geht das genau?
Ja, also man kann sich so merken, oder? 1 zu 500 ist ein großer Maßstab. 1 zu 1 Million ist ein kleiner Maßstab. Ein 500stel ist größer als ein Millionstel. So kann man sich am besten merken. Es ist allerdings sehr verwirrend, weil in den Naturwissenschaften wird das Ganze gleich gerade umgekehrt verwendet. Also Geografen, Umweltwissenschaftler, die verkehren das dann gleich um. Das führt dann zu Verwirrung.
Was ist ganz allgemein jetzt, abgesehen von dieser Verwirrung mit der Zahl und der Größe, was ist die Herausforderung beim Umgang mit dem Maßstab, wenn ich eine Karte erstelle?
Ja, ideal wäre natürlich 1 zu 1, oder? Dann habe ich jedes Objekt im Detail 1 zu 1 hier vor mir liegen und kann das auch im Detail erforschen. Allerdings, man könnte das heute sogar so machen, also mit digitalen Hilfsmitteln, wenn ich so an Laserscanning denke. Hochaufgelöste Bilder kann ich im Prinzip, könnte ich die Gegebenheiten 1 zu 1 abbilden mit digitalen Hilfsmitteln. Aber auf der Karte ist es ja so, dass wir eben dann meistens weniger Platz zur Verfügung haben. Auf dem Papier, aber auch auf Bildschirmkarten in den meisten Fällen. Das heißt, wir müssen mit weniger Platz auskommen. Das könnte ich einfach sagen, ja, ich nehme da meine Daten, die ich hochaufgelöst aufgenommen habe, und verkleinere sie einfach und bilde sie aufs Papier ab. Wenn ich das mache, man muss sich das mal vorstellen, einfach in den Kopierapparat gehen, verkleinern, 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 dann sehe ich, da kann ich am Schluss nichts mehr erkennen. Das heißt, ich muss irgendetwas machen, dass ich trotzdem eine gewisse Klarheit und Übersichtlichkeit, eine gewisse Detailtreue erhalten kann auf dieser Karte. Was mache ich jetzt? Das Erste, was ich mache, ist, dass ich einfach nur die Dinge darstellen werde, die wirklich interessant und wichtig sind für meinen Zweck. Beispielsweise, dass ich eben nur die wichtigsten Häuser abbilde, beispielsweise. Oder ich mache eine Straßenkarte, die Bahnen interessieren mich nicht und ich lasse sie weg. Oder eine Metrokarte, die ist sogar dann sehr stark vereinfacht noch. Das wird dann das Zweite. Ich kann zwar diese Häuser oder was mich interessiert verkleinern, die sind dann immer noch unlesbar, wenn ich sie verkleinere. Das heißt, ich muss sie vereinfachen. Das heißt, ich gebe nicht jede Ecke des Hauses jeder Vorsprung, jeder Sims wird abgebildet, sondern ich mache aus einem komplexen Gebäude mache ich am Schluss dann vielleicht einfach ein Rechteck. Mhm. Das ist das eine. Dann muss ich natürlich auch die Abstände zwischen den Häusern darf ich nicht zu klein wählen, sonst fallen sie zusammen. Ich muss also auch einen gewissen Abstand wählen. Ich könnte aber auch sagen, ich fasse gewisse Häuser zusammen, so Blockrandbebauungen in der Stadt kann ich da wirklich Häuser, die sehr eng beieinander sind, zusammen abbilden, weil ich habe ja dann viel weniger Platz zur Verfügung. Mhm. Und das mache ich eigentlich mit allen Elementen der Karte, also auch mit den Flüssen. Ich lasse dann gewisse Nebenflüsse weg, die mich nicht interessieren oder die nicht wichtig sind. Ich beginne diese Linien, die feinen Knitterungen in den Linien auszubügeln und nur noch die wichtigsten Rundungen und Kurven der Flüsse behalte ich bei. Und so mache ich das dann sukzessive für alle Ebenen und habe dann eigentlich für jeden Maßstab 25, 50, 100.000 eigentlich ein neues Kartenbild, das eben auf diese Endgröße auf dem Papier oder auf dem Bildschirm, wie auch immer, angepasst ist. Mhm. Das Ganze nennt man kartografisches Generalisieren. Also ich generalisiere meinen Inhalt inhaltlich, aber auch geometrisch in seinen Konturen, in seinen Umrissen. Und das ist eigentlich so die Kernkompetenz der Kartografinnen und Kartografen, kann man sagen. Also wie man eigentlich aus einer Fülle von Informationen das Richtige herauswählt und dann entsprechend dem Endprodukt im richtigen Maßstab adäquat abbildet.
Ich denke, da gehört eine sehr adäquate und gute Nutzer- oder Nutzerinnenanalyse im Vorfeld einher, oder? Dass ich auch wirklich weiß, für was für einen Zweck wird die Karte oder der Plan am Schluss auch eingesetzt.
Ja, das ist eigentlich eine der ersten Fragen, die man sich stellen soll. Mhm. Also, was ist der Zweck der Karte? Wer sind die Nutzerinnen? Und daraus ergibt sich dann schon schnell einmal der Ausschnitt und der Maßstab. Mhm. Muss ich das detailliert zeigen? Reicht es, nur eine Autobahnkarte zu zeigen, oder muss ich jedes Nebensträßchen noch dabei haben? Also diese Frage muss man sich am Anfang stellen, und dann kann man mit dem Projekt dann starten. Mhm. Ja.
Und dann in einem zweiten Schritt die von dir angesprochene Generalisierung, quasi die, ja, ein bisschen salopp gesagt, die Vereinfachung, dass das dann wirklich auch die Darstellung konsumierbar wird, verarbeitbar wird.
Ja, man macht dann entsprechende Entwürfe zuerst und arbeitet die dann in die definitive Karte. Das ist ein ganzer Prozess.
Sehr oft, wenn ich an eine Karte oder an einen Plan denke, denke ich an Orientierung. Ich will mich irgendwie orientieren. Welche Funktionen erfüllen gute Karten neben diesem Orientierungszweck?
Ja, Orientierung ist das eine, wenn ich von A nach B gehen will. Kann ich das auf der Karte natürlich planen, heute auch mit entsprechenden Navigationshilfsmitteln, die auch auf einer digitalen Karte im Hintergrund basieren. Orientierung ist das eine, aber ich glaube, generell kann man sagen, Karten kommen immer dort zum Einsatz, wo es um raumbezogene Informationen geht. Also Informationen jedwelcher Art, die irgendwie eine spezielle räumliche Verteilung hat. Das heisst, Informationen, Häuser, Gebäude und so weiter, die werden auf der Karte so dargestellt, wie sie eben auch im Gelände angeordnet sind. Aber wenn ich jetzt an thematische Karten denke, dann ist eigentlich dieser Raumbezug quasi das Grundgerüst, aber das Thema interessiert mich im Vordergrund. Also wie ist jetzt zum Beispiel die Verteilung der Dichte der Landwirtschaftsbetriebe in der Schweiz? Das könnte ich jetzt über eine dichte Karte darstellen, wo mit verschiedenen Helligkeiten pro Gemeinde angegeben ist, wie viele landwirtschaftliche Betriebe es pro Quadratkilometer hat oder irgend so etwas. Das könnte ich so darstellen. Und dann habe ich im Hintergrund eben diese sogenannte Basiskarte, die mir vielleicht das Gemeindegrenzbild und die wichtigsten Gemeindenamen zeigt und im Vordergrund dann eben das Thema dieser Dichte der Landwirtschaftsbetriebe. Und wenn ich das Ganze dann gemeinsam betrachte, sehe ich dann sofort, wo es eben mehr Landwirtschaftsbetriebe hat und wo weniger. Mhm. Also in dem Sinn ist dann dort vielleicht die Orientierung etwas anders gelagert, als wenn ich einfach von A nach B gelangen will, sondern ich sehe dann vielleicht in den Voralpen, hat es vielleicht eine gewisse Dichte von Landwirtschaftsbetrieben, im städtischen Agglomerationsgebiet weniger. Und das ist dann eigentlich die Aussage, die ich daraus herausziehen kann.
Bei diesen Beispielen, die du anführst, merkt man ja, das hat ja unglaublich viel oder fast nur mit Darstellung zu tun am Schluss. Was macht eine gute Karte jetzt aus? Gibt es da so Grundsätze, die man vielleicht für dieses Kartenbilddesign sagen kann? Farben, Formen, Texte platzieren? Gibt es da Grundsätze?
Ja, das sind natürlich die Regeln, die wir quasi im Unterricht unseren Studierenden einimpfen. Oder? Und das eine habe ich schon angedeutet, eben diese Generalisierungsregeln, wie man da eben vorgeht. Da haben wir ganze Vorlagenmuster, wie man für bestimmte Karten eben, wie man Gebäude generalisiert, wie man das bei Straßen macht. Man unterscheidet dann meistens zwischen flächenhaften, linearen und punktförmigen Elementen. Also ein Wald oder ein See, eine Straße oder ein Fluss oder dann eben ein Gebäude oder ein Kirchensymbol und so weiter. Nach dem unterscheidet man das eigentlich. Und da gibt es für alle Ebenen gibt es eigene Regeln, wie ich jetzt diese Generalisierung mache, dass ich ein Waldgebiet wahrscheinlich etwas anders vereinfache als ein Grenzlinienbild. Waldgebiete sind vielleicht eher etwas unregelmäßiger. Bei den Grenzlinien sind es eher so eckige Formen, die diese Gemeindegrenzen jetzt begrenzen. Und das können wir so zu Hilfe nehmen. Und dann gibt es, das ist mal das eine, diese Geometrie. Das andere ist dann die Symbolik, die ich anwende. Also was für eine Farbe, das ich verwende, wie ich eine Linie ausprägt, ob ich die strichliere, strichpunktiere. Da gibt es je nach Thema dann unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich das mache. Man spricht dann auch von den grafischen Variablen, also die man, wo man sagt, die Farbe ist eine grafische Variable. Also ich kann ein Element mit verschiedenen Farben belegen und das sagt mir dann etwas aus. Oder mit verschiedenen Helligkeiten. Ich habe vorhin diese Dichtekarte erwähnt, wo ich die Helligkeit variiere. 10 Betriebe pro Quadratkilometer, 0,5 Betriebe pro Quadratkilometer, das würde ich mit der Helligkeit jetzt darstellen, wenn ich das auf einer Gemeindefläche darstelle. Farben verwende ich für etwas anderes. Also ich würde jetzt nicht sagen, wenn es 10 Betriebe sind, mache ich das rot und wenn es 0,5 Betriebe sind, mache ich es blau und wenn es ein Betrieb ist, mache ich es grün. Das macht keinen großen Sinn, weil ich eigentlich diese Zahlen nicht richtig in eine Stufung umsetzen kann. Bei Farben ist es dann eigentlich eher so, dass ich Dinge, die ich trennen möchte voneinander, die von der Eigenart her anders sind, durch unterschiedliche Farben darstelle. Also zum Beispiel Geologie, dass ich eben Juragesteine blau darstelle, Kreidegesteine grün und Eruptivgesteine wie Granite und so weiter rot. Mhm. Und das sind unterschiedliche Farben, weil das auch unterschiedliche Gesteinsarten sind, die ich nicht irgendwie einordnen kann in eine Wichtigkeit oder eine Rangfolge oder so. Und da gibt es eigentlich für all diese Eigenheiten, auch zum Beispiel Orientierung von Elementen, Musterformen und so weiter, gibt es auch wieder Regeln und Vorlagen, wie ich damit umgehe. Und das lernen wir eigentlich auch in unserer Ausbildung, wie man diese grafischen Variablen anwendet. Und das Ganze nennt sich dann eigentlich Symbolisierung, dass ich also wirklich diesen unterschiedlichen Elementen unterschiedliche Farben oder Symbole zuordne. Mhm.
Ich möchte das an einem Beispiel vielleicht noch ein bisschen konkretisieren. Oft gelten ja die Schweizer Karten als die besten der Welt. Ohne das jetzt irgendwie da zu einer Aussage zu kommen, ob das tatsächlich stimmt. Was macht die Schweizer Karten besonders? Gerade in Bezug auf diese Dinge, die du gerade ausgeführt hast.
Ja, es ist eigentlich schon die konsequente Anwendung dieser Regeln, die ich jetzt gesagt habe. Und es ist eigentlich auch so der eidgenössische nüchterne Grundsatz, oder, dass häufig weniger auch mehr ist. Mhm. Dass man nicht alles Mögliche in die Karte reinpackt, weil sie sonst dann unleserlich ist, sondern sich wirklich beschränkt auf die notwendigen Elemente und dann vor allem die dadurch auch mehr Möglichkeiten hat, das Ganze auch anschaulich zu gestalten. Und das, wenn ich jetzt zum Beispiel von den Landeskarten spreche, ist natürlich die Topografie auch sehr wichtig, die Geländeformen. Und da sind wir jetzt glücklicherweise reich beschenkt mit einer interessanten Topografie in der Schweiz, oder mit all den Bergen und Seen und so weiter. Das hat aber auch dazu geführt, bereits eigentlich im 19. Jahrhundert, dass man sich mit diesen Geländeformen intensiv auseinandergesetzt hat und dafür auch spezielle Darstellungsmöglichkeiten entwickelt hat. Beispielsweise, um die Geländeform darzustellen, könnte ich einfach die Höhenkurven nehmen. Wenn ich die aber alleine anschaue, sehe ich das Gelände noch nicht plastisch dreidimensional vor mir. Das ist schwierig zu interpretieren. Ja. Was geht jetzt rauf, was geht runter? Und dazu wurden eben diese Reliefschummerungen entwickelt. Das ist eigentlich eine Art künstliche Beleuchtung, die ich mir vorstelle, dass das Licht von links oben kommt und diese Berge dann beleuchtet und dann Licht- und Schattenseiten herausgearbeitet werden. Das wird bis heute eigentlich noch manuell hergestellt, jetzt bei Swiss Topo. Es gibt mittlerweile auch KI-Ansätze, wo man das generieren kann. Das wäre mal das eine, dann natürlich in den Bergen die Felsdarstellung, dass ich diese Felsformationen ganz akribisch darstelle. Und aber immer darauf achte, dass ich nicht zu stark ins Detail gehe, sondern das wirklich auf den Maßstab anpasse. Und dann das Ganze kombiniere. Die Karte ist dann so in Ebenen aufgebaut, eben zu unten ist das Gelände. Dann kommt vielleicht die Vegetation, die flächigen Elemente, die Seen, die Gewässer und darüber die sogenannte Situation dann auch, die restlichen Elemente, vor allem auch die künstlichen Elemente wie Straßen, Gebäude und zu oberst dann noch die Schrift, die eigentlich etwas störend ist fürs Kartenbild, weil man sie ja nicht sieht in der Landschaft, aber auch so eingebettet ist die Schrift, dass sie nicht so stark dominiert und andere Elemente zu stark verdeckt. Und so dieses Zusammenspiel dieser Elemente, das macht eigentlich die Qualität der Karte aus. Verbunden eben mit dieser Detail-Ausarbeitung, dass man dann wirklich auch an den Elementen herumpoliert, dass sie nicht zittrig erscheinen und irgendwie eckig oder so, sondern da wird sehr viel Aufwand hineingesteckt, um das dann wirklich auch grafisch sauber zu gestalten.
Wir sind mittendrin, wie eine Karte entsteht. Und bevor ich so ein bisschen dazu komme, ja, wie entsteht das eigentlich heute im digitalen Zeitalter? Eine erste Frage. Es kommt in diesem Entstehungsprozess immer auch der Begriff des Kartenentwurfs vor. Was ist ein Kartenentwurf?
Ja, also früher konnte man sich jetzt noch besser vorstellen, oder? Früher hat man tatsächlich dann analoge Kartenvorlagen gehabt. Also man hat auf transparenten Folien hat man die Karte mal von Hand gezeichnet, mit Bleistift oder mit Tusche, und hat dann wirklich einen Entwurf gehabt. Das heisst, also, das ist noch nicht die definitive Karte, sondern vielleicht eine Art Skizze oder so etwas. Meist schon detailliert ausgelegt. Die konnte man aber so nicht reproduzieren. Also man hat dann einen Haufen Blätter und vor allem transparente Folien gehabt. Und die hat man in der Redaktion erstellt. Das waren dann Kartenredaktoren, die diese Karten so vorgezeichnet haben. Sie haben sie dann dem Kartografen oder der Kartografin übergeben und diese Personen, Kartografen, haben dann die Reinzeichnung durchgeführt. Das kann mit Tusche geschehen sein. Häufig wurde das durch spezielle Gravurvorgänge auf Folie erstellt, weil dieses Gravurverfahren eine bessere Strichqualität garantiert hat, als wenn man das jetzt mit Tusche gemacht hätte. Bei Swiss Topo ist es auf beschichteten Glasplatten entstanden, die eine Folienschicht, also so eine Schicht, aufgegossen haben. Und diese Glasplatten, die waren dann sehr maßhaltig. Also das war der Vorteil, das hat sich dann nicht mehr verzerrt oder so wie auf einem Blatt Papier. Also dann wurden diese Vorlagen gemacht und die hat man dann in einem aufwendigen fotografischen Verfahren zusammenkopiert zu den einzelnen Farbauszügen. Die alte Landeskarte hatte dann 8 Farben und hat für jede Druckfarbe musste man dann das dann zusammenkopieren und konnte dann damit die Druckplatten erstellen. Also das war so der analoge Vorgang. Es hatte damals schon eigentlich so eine Art Ebenenprinzip dahinter, aber eher auf die Druckfarben ausgerichtet und weniger jetzt auf die thematischen Ebenen. Und heute ist das jetzt anders.
Genau, wie ist das heute? Das wäre meine Folgefrage.
Ja, heute, also in der ersten Phase hat man oft dann analoge Vorlagen eingescannt, konnte die dann teilweise direkt übernehmen und damit digital weiterarbeiten. Mhm. Das war seinerzeit, als ich in den 90er Jahren bei Swisstopo gearbeitet habe, war das damals meine Aufgabe, nämlich die alten Landeskarten einzuscannen, ins System reinzunehmen, damit mal der grafische Qualitätsstandard gehalten werden konnte, weil die wurden immer schlechter, je häufiger man sie umkopiert hat. Und dann hat man dann einfach am Bildschirm weitergezeichnet. Heute ist es jetzt etwas anders. Heute arbeiten wir oft nicht mehr mit gescannten Vorlagen, sondern wir haben sogenannte Vektordaten zur Verfügung. Mhm. Das heißt, Swisstopo hat jetzt als Beispiel wieder so ab den 10er Jahren begonnen, die ganze Schweiz sogenannt neu auszuwerten. Also aus Luftbildern hat man eigentlich alle Objekte, Ebenen, Flächen, Seen, Wälder, Straßen, Häuser aus Luftbildern neu nachdigitalisiert, also abgefahren, und hat dann eigentlich geometrische Repräsentationen, also ein Rechteck für ein Haus oder ein etwas komplizierteres Polygon oder dann ein Gewässernetz, als sogenannte Vektoren, also so Linienzüge, erhalten. Und diese Daten sind jetzt vorhanden. Die sind auch als Produkt, topografisches Landschaftsmodell nennt sich das, vorhanden. Ungefähr so in einem Maßstab 1 zu 5000, würde ich sagen. Mhm. Und diese Daten, die stehen nun zur Verfügung. Und da kann ich jetzt meine kartografische Generalisierung durchführen. Das heißt, ich kann jetzt meine Vereinfachungen ausführen für den Maßstab 1 zu 25, 1 zu 50.000 und habe dann einfach diese Vektoren vereinfacht, eben aus dem komplizierten Polygon ein Rechteck für das Haus gemacht. Das passiert so zu 80% automatisch mittlerweile und die restlichen 20% werden dann noch von Hand nachkorrigiert. Und heute ist es also so, dass wir sehr viele Daten jetzt vorhanden haben. Wenn ich jetzt an thematische Daten denke, dann habe ich eben auch Tools, um daraus zum Beispiel Diagramme zu erstellen, mhm, und so weiter. Und der Entwurf und die eigentliche Reinzeichnung, die erfolgt quasi in einem Aufwisch, mhm, direkt am System. Mhm. Also ich hole diese Originaldaten rein und arbeite damit am System und erstelle dann eigentlich die Karte gerade direkt in einem Aufwisch. Also Redaktion und Kartografie ist jetzt mindestens bei uns im Institut praktisch identisch. Also es wird die gleiche Person macht dann eigentlich beides, mhm, damit.
Also zum Beispiel für den Atlas der Schweiz oder den Schweizer Weltatlas, dass das alles, ja, wie du sagst, in einem Arbeitsprozess eigentlich entsteht.
Ja, genau. Ich kann das vielleicht am Schweizer Weltatlas erläutern. Also dieser Schulatlas, der vor allem in den Mittelschulen verwendet wird, da passiert es eben die Redaktion bei unserem Institut. Das sind dann Karten, die betreffen die Schweiz, aber teilweise auch ausländische Gebiete, Kontinentkarten, mhm, Stadtpläne, Singapur beispielsweise. Mhm. Und daher halte ich jetzt solche Daten. Heute eine gute Quelle ist OpenStreetMap. Das ist ein Datensatz, der von Freiwilligen erarbeitet, mhm, wird. Also Leute, die mit dem GPS durch die Gegend laufen, Tracks aufnehmen und die dann dort einspeisen. Und mittlerweile ist eigentlich dieser Datensatz weltweit, mindestens in den stark besiedelten Gebieten, in einer guten Qualität vorhanden. Also den kann ich reinnehmen in mein System. In einem geografischen Informationssystem mache ich das normalerweise und mache einen Ausschnitt, lasse vielleicht ein Generalisierungsprogramm darüber laufen und wir nehmen dann diese Daten in ein Grafikbearbeitungsprogramm rüber, in dem Fall Adobe Illustrator bei uns, wo wir dann diese Ebenen, also die verschiedenen Themen drin haben und daran manuell weiterarbeiten. Dann eben die Symbole festlegen, die Strichstärke, welche Häusersymbole das ich verwende, die Farben festlege. Und dann habe ich wieder so ein Paket von Layern virtuell in meinem System und die kann ich dann rausgeben in den Endprozess, Druckvorstufe und Druck.
Sehr interessant und spannend, wie das ja auch digitalisiert passiert. Wir haben jetzt sehr viel über diesen digitalen Entstehungsprozess, aber auch die digitalen Produkte gesprochen. Was denkst du, Lorenz, wie stark wird in Zukunft die klassische Karte, ich spreche da vom Printprodukt, bestehen bleiben? Vielleicht auch mit dem Off-Ton von Fridolin Wicki vor 2-3 Folgen, der gesagt hat, ja, die Landeskarte, vor allem auch für das Militär zum Beispiel, die muss, Zitat, krisensicher bestehen bleiben. Etwas, das immer funktioniert, auch wenn mal ein Server nicht läuft. Wie siehst du das?
Ja, man sieht natürlich schon, dass die Verkaufszahlen und die Auflagen zurückgehen bei solchen Papierprodukten. Mhm. Der große Vorteil, sie brauchen keine Batterie, keinen Akku. Mhm. Und deshalb ist es wahrscheinlich auch fürs Militär entsprechend wichtig. Es gibt natürlich auch so Mischformen, dass ich heute Karten online zur Verfügung habe, wie auf den Portalen von Swisstop, und die dann als PDF rausholen kann und ausdrucken. Dann kann ich sie auch ins Gelände mitnehmen. Ich denke mal, die gedruckte Karte wird schon überleben, aber sicher in kleinerem Umfang. Und bei uns ist auch die Frage, wie es zum Beispiel mit dem gedruckten Schulatlas weitergeht. Das nimmt auch leicht ab, die Auflagen, der Absatz, aber ist trotzdem in den Schulen eigentlich noch relativ beliebt. Wir sind dort aber auch daran, eine interaktive Version für den Schweizer Weltatlas zu erstellen, wo diese Karten dann eben auch online zur Verfügung stehen. Und der Vorteil ist eben auch, dass ich dann in den Karten Dinge abfragen kann. Ich kann auf ein Objekt klicken, interaktiv, und erhalte Zusatzinformationen dazu. Ich kann die Karte auch auseinandernehmen, also ich kann Ebenen ein- und ausschalten und die Kartenelemente so lesbarer machen, wenn mich nur eine bestimmte thematische Ebene interessiert. Also die Möglichkeiten sind sicher vielfältiger jetzt mit interaktiven Medien. Ich würde jetzt nicht gerade die Totenglocke läuten für die gedruckte Karte. Es hat sicher auch Berechtigungen, auch so für Stadtpläne, sich schnell mal beim Hotel zeigen lassen, wo jetzt da also das nächste Kino oder das nächste Restaurant ist, schnell auf der Karte eingezeichnet. Weil man ist wirklich auch unabhängig damit. Man muss aber Karten lesen können. Mhm. Man kann nicht einfach auf die Stimme des Navis hören, wo es durchgeht, sondern muss wirklich diese Karte auch interpretieren und sich dann damit zurechtfinden.
Mhm. Da erinnere ich mich an Karten, die bei meiner Schwiegermutter aufhängen. Die haben eine südgerichtete Orientierung und das verwirrt einen ja total. Und da denke ich auch, ja, gedruckte Karten sind ja auch ein bisschen Kulturgut, oder? Man hängt sich sowas ja auch auf, vielleicht auch nur aus ästhetischen Gründen.
Ja, durchaus. Also es gibt natürlich dekorative Karten. Hier im Büro hängt eine Weltkarte, die so ein bisschen die Geländeformen, aber auch die verschiedenen Vegetations- und Höhenzonen zeigt. Mhm. Und auch die Meere mit der untermeerischen Landschaft. Es ist sehr dekorativ. Damit gehe ich wahrscheinlich nicht ins Gelände, sondern hänge sie mir irgendwo in der Stube oder im Büro auf. Und was vielleicht auch interessant ist, es gibt durchaus eben auch kulturelle Unterschiede, dass eben in verschiedenen Ländern die gleichen Dinge anders dargestellt werden. Mhm. In den französischen Karten sind eigentlich mehr Details drin als in den Schweizer Karten. Da gibt es auch so schöne Beispiele, dass sie Käsereien noch in die 25.000er Karte aufgenommen haben, weil das dort offensichtlich speziell wichtig ist. Ja. Und das finde ich eigentlich auch das Schöne, dass man da nicht alles gleichförmig macht. Ja.
Gibt es eine Karte, die dich besonders beeindruckt?
Ja, es sind natürlich schon diese Reliefkarten, oder, finde ich. Das ist schon etwas Einmaliges in der Schweiz, wie das seit dem 19. Jahrhundert entwickelt wurde. Vielleicht ein Highlight ist dann die Karte von Mount Everest, die Swisstop Landestopographie dann in den 80er Jahren erstellt hat, 1 zu 50.000, so in dieser Schweizer Manier, aber es ist dann der Mount Everest, oder, und nicht das Birchhorn. Ja. Und gibt auch andere Länder, die ähnlich schöne Karten erstellt haben. Beispielsweise auch in Frankreich wurden in den 50er Jahren topografische Karten des Mont Blanc-Gebietes erstellt. Und da ist auch eine in meinem Büro dort oben. Die sieht von Weitem eigentlich recht ähnlich aus wie eine Schweizer Topokarte. Sie haben sich das auch etwas zum Vorbild genommen und wollten beweisen, dass sie es auch können. Das ist durchaus auch gelungen, ja, würde ich sagen. Es gibt auch einen Kollegen in Neuseeland, der macht sehr schöne, voll digitale Geländekarten. Die Farbgebung ist es dort ein bisschen anders, ist dann eher so braun-grüntönig, aber durchaus auch attraktiv. Und es ist immer schön zu sehen, wenn wir unsere internationalen Kongresse haben. Jedes zweite Jahr gibt es auch eine Kartenausstellung, wo man dann wieder die ganze Vielfalt von grafischen, kartografischen Darstellungsmöglichkeiten in der ganzen Welt sieht. Mhm. Und das ist immer sehr spannend. Mhm.
Wir kommen langsam zum Schluss. Was würdest du, Lorenz, Lernenden und jungen Menschen mitgeben, die sich für Kartografie und Geodaten interessieren?
Ja, ich glaube, das Erste ist, dass man vielleicht mit offenen Augen durch die Welt geht, oder? Und versucht, wirklich zu beobachten, was um einen herum geschieht, wie Häuser gebaut sind, wo die stehen, Infrastruktur, Interesse an der Natur, an natürlichen Formen, Wäldern und so weiter. Nehmt einfach auf, was ihr könnt, oder, von diesen Eindrücken. Das wäre dann vielleicht die topografische Karte quasi. Mhm. Oder? Und das andere ist natürlich eben auch dieser Raumbezug, dass man sich überlegt, ja, welche Phänomene haben eigentlich was für einen Bezug im Raum. Also zum Beispiel Klimawandel, oder? Wie stark sind die Temperaturen in gewissen Gebieten gestiegen in den letzten Jahrzehnten? Hat das irgendwie einen räumlichen Zusammenhang? Ist das in Europa anders als in der Sahara oder in Grönland? Schaut solche Beispiele an von Karten, die natürliche und auch menschliche Phänomene beschreiben. Der Maßstab spielt gar nicht so eine Rolle, oder? Als Geomatiker lernt man ja eigentlich, die Welt zu vermessen. Da muss man diesen Blick schon entwickeln. Und dann geht es in die Geodatenanalyse hinein, um daraus eben Schlüsse zieht. Wie berechne ich jetzt die Bevölkerungsdichte in einem Quartier in der Stadt Zürich? Das ist also eine typische Analysefrage, wo ich raumbezogene Daten und Statistikdaten verwende. Das ist auch ein Teil der Geoinformatik und der Geodatenanalyse. Und die Kartografie ist dann eigentlich das Darstellerische. Also wie setze ich das dann in Darstellungen um? Sei das eben jetzt statische 2D-Karten auf Papier, aber auch interaktive Anwendungen. Und in der interaktiven Welt erschließen sich nochmal ganz neue Dimensionen. 3D, 4D, auch zeitliche Abläufe kann ich darstellen. Wie entwickelt sich etwas durch die Zeit? Also das wäre so meine Message. Geht mit offenen Augen durch die Welt und schaut, was ihr da rausziehen könnt, was ihr für Schlüsse zieht und wie man das schlussendlich auch unter die Leute bringt.
Lorenz Hurni, ganz recht herzlichen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Und wir sind am Ende dieser Folge von Baustelle Berufsfachschule. In der nächsten Folge werden wir wieder einmal mehr aus Bern senden. Und zwar wird es dann um Höhensysteme gehen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns sehr gerne auf eurer Lieblingspodcast-Plattform und wir hören uns beim nächsten Mal.